zu Männer, die weinen. Ein Podcast von Männer, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Heute ist Samstag, der 20.03. und nach einer zweiwöchigen Abwesenheit melden wir uns zurück mit einer Folge über Stress, 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 Stress. Ich hatte tatsächlich auch einen sehr stressigen Tag heute, aber im positiven Sinne. Und mir gegenüber sitzt der hoffentlich im Moment nicht so gestresste, virtuell an diesem Podcast Teilnehmende, ebenso wie ich. Felix, hallo Felix.
Grüß dich. Wenn wir beide virtuell teilnehmen, dann wer ist denn dann wirklich da?
Ein virtueller Podcast, ja. Sind wir da, wenn ja, wie viele? Wir sind virtuell vorhanden. Im Hintergrund hört man mein Mixgerät eine Blumenkohlsuppe mixen. Ich hoffe, das ist nicht so krass zu hören.
Also ich höre es nicht.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auch hier verschiedenste Stressreize in meiner Umgebung, laut, und es passiert so viel. Und ja. Die Inzidenz, Felix, ja. Ist alles stressig. Über 100, it's over 100.
Und, ich habe die Bude voller Leute, ne, weil meine beiden Mitbewohnerinnen ihre Lebensabschnittsgefährten momentan hier haben.
Ach Mensch.
Ja, das ist im Grunde ganz nett, aber so mit 6 Leuten in dieser kleinen Wohnung ist halt schon auch...
Das ist viel, wow.
Schon auch etwas... Ist das wahr? Warte mal, 2, 4, 5. 5 Leute, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, hat einer 2, also kann ja auch sein.
Kann sein, aber nein, ich ja auch nicht. Ich bin ja, entpartnert.
Entpartnert. Ja, Mensch, wie geht's dir denn? Fangen wir doch mal damit an.
Besser als letzte Woche. Also,
das ist schon mal gut.
Ja, genau. Es ist jetzt genau eine Woche her. Eine Woche und einen Tag. Das hat so was Dramatisches, ne? Wenn man an irgendeinem Zeitdings nochmal einen Tag dranhängt, ein Jahr
und
einen Tag.
Könnte ein Songtitel sein, eine Woche und ein Tag.
Eine Woche und ein Tag. Eine Woche und ein Tag.
Oh, oh, eo!
Seitdem ich dich nicht mehr mag. das hat entweder Schlager...
Aber jetzt komm ich in Fahrt.
Ja, genau, entweder Schlager- oder Ärztecharakter. Ich bin mir nicht... Aber das kann sich ja auch überschneiden.
Die Schlagerärzte.
Schlagerärzte. Nee, also es ist jetzt wirklich 2, 3 Tage war ich sehr geknickt und habe auch sehr vor mich hin existiert und war einfach, und das war nicht schön und das hat mich auch nicht glücklich gemacht, offensichtlich nicht glücklich gemacht, und das war, ich weiß auch gar nicht, wie sehr man mir das angesehen hat in dieser Instagram-Story, wie traurig ich war.
Also ich habe es dir auf jeden Fall angelesen in unserem Austausch über die Trennung und deinen emotionalen Zustand, klangst du wieder sehr, sehr 18-jährig.
Ja, schlimm, ne? Aber wie schnell das dann passiert. Also was ich festgestellt habe, ist auch, also wirklich so, diese ganzen Defense-Mechanisms, die man sich aufbaut, ne? Und die man dann irgendwie im Rahmen einer Partnerschaftsbeziehung mit Leuten dann irgendwie auch mühsam wieder abbaut. Wo man dann merkt, nein, ich kann mit diesen Menschen ganz normal reden. Nein, ich muss mich nicht verstellen. Nein, ich muss mich nicht verstecken. Ich kann einfach sein, wie ich bin, und dann werde ich geliebt. Und wie schnell das dann plötzlich wieder alles hochkommt, ne? Und da habe ich aber auch mit einer guten Freundin geredet, und die meinte, naja, also deine Abwehrmechanismen, deine Traumareaktionen und sowas, die haben halt jahrelang Erfahrung. Die sind halt schon lange im Dienst. Die kommen dann schnell wieder, aber je besser man sie kennt, desto schneller gehen sie auch wieder. Und ich habe das Gefühl, das ist passiert. Und insofern geht's jetzt wieder ein bisschen besser.
Irgendwann sind es Gäste, die wissen, wann sie wieder gehen müssen.
Ja, hoffentlich. Das hast du gut gesagt. genau, und jetzt gerade sitze ich hier und hatte eigentlich einen ganz schönen Tag. Auch ein bisschen stressig, aber das ist halt zu 90% Freizeitstress bei mir gerade. Alles, also schöner Stress irgendwie auch wieder, wie bei dir. Ich sehe so ein bisschen aus wie Casper 2012 oder der Sänger irgendeiner Hardcore-Band Anfang der 2010er Jahre.
So. Oh, mit Western Emo, beste Hardcore-Variante.
Ja, weil ich habe jetzt so diese, meine Haare wachsen langsam raus, ne? Und ich habe jetzt so irgendwo zwischen Beatles, Casper und Suicide Silence bin ich gerade so Haarstyle-mäßig, wenn ich mich nicht recht entsinne. Es ist ein Look, auf jeden Fall. Es ist ein Look.
Männer, die wachsen lassen.
Ja, ich lasse mir die Haare demnächst auch mal wieder schneiden.
Das ist schön.
Glaube ich. Also ist nächste Woche, aber ja, wird schon werden.
Wenn das bis dahin noch geht.
Hoffen wir. Wenn nicht, dann nicht. Also dann habe ich halt Geld gespart und sehe weiter aus wie Olli, habe ich vergessen, wie er heißt, von
Dittrich.
Bring Me the Horizon. Ja, Olli Dittrich von Bring Me the Horizon, man kennt's.
Oh Gott, wie das aussehen würde. Er so mit Tattoos vor. Ah, naja, egal.
Oh, ich möchte das jetzt photoshoppen. Vielleicht mache ich das noch.
Ja, sehr schön.
Ja, Stress. Stress. Wir sind zwar gerade irgendwie, löst sich da viel in diesem Gespräch.
Das ist doch schön.
Aber Stress. Es geht um Stress heute. Stress. Bist gestresst?
Ja, also mir geht's auch gut.
Ja, ich wie bin geht's auch dir gestresst. Denn? Ja, genau. Entschuldigung.
Alles gut. Wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen gequatscht, wie es mir geht. Deshalb kann ich das voll verstehen. Mir geht's eigentlich ganz okay. Aber ich habe auch die letzten Wochen so ein bisschen verdrängt, dass ich auch super viel gestresst bin. Und als wir dann über die Themen für diese Woche schrieben, war das so mein instinktiver Vorschlag, dass wir einfach das aktuelle Gefühl, was vorherrscht, zum Folgeninhalt machen. Und oft denke ich so, dass mein Stressgefühl überhaupt keine Berechtigung hat. Und so war das auch diese Woche, bis ich dann Therapie hatte. Und auch die Therapie fand unter stressigen Bedingungen statt. Ich habe das Felix schon erzählt, aber ich habe einen längeren Arbeitstag eingelegt als eigentlich geplant. Und das war auch okay, der Arbeitstag war gut. Und dann stand ich an der U-Bahn-Station und mein Handy blinkte und sagte, Therapie in 15 Minuten. Und ich war so, shit, weil ich 20 Minuten nach Hause brauche mit der U-Bahn, wenn sie sofort kommt. Und habe dann meiner Therapeutin geschrieben, so, jo, hab mich mal wieder überarbeitet, Entschuldigung, komm später. Und dann kam ich auch später zur Therapie online an und wir haben darüber gesprochen, dass ich mal wieder auf dem Sprung war und gestresst. Und dann rekapitulierte ich so, warum ich gerade alles Mögliche bei mir stressig anfühlt und wir kamen zu dem Schluss, dass es einfach viele Kleinigkeiten sind, die sich summieren, aber die trotzdem ihre Berechtigung in ihrem Stressgebilde bei mir haben und dafür sorgen, dass ich mich grundsätzlich gerade etwas unter Strom fühle. Heute allerdings war ein ganz netter Tag bisher. Ich habe Besuch von meiner besten Freundin. Meine Freundin ist auch noch da, meine Partnerin ist auch noch da. Wir sind zu dritt gerade. Die Freundin, die zu Besuch kommt, ist allerdings schon doppelt geimpft. Dementsprechend zählt sie nicht so richtig als so gefährlicher Kontakt, hoffentlich. Genau, also das ist alles sehr beruhigend, aber ich war heute sehr aktiv, ich habe eingekauft, ich habe Hummus gemacht, ich habe Marmelade gemacht und eine Suppe vorbereitet und ich fühle mich da sehr produktiv und es ist so auch so positiver Stress, wie du das nennst, oder auch Freizeitstress könnte man auch sagen. Schön. Und ich habe nächste Woche Urlaub, so ein Urlaubsgefühl habe ich noch nicht, dass ich alles von mir werfen kann und statistisch oder empirisch erforscht ist es wohl auch so, dass erst ab 2 Wochen ein Erholungseffekt einsetzt im Urlaub und ich habe ja nur eine Woche, also genau, aber es gab noch andere Stressquellen. Beispielsweise wäre your boy, wäre ich diese Woche geimpft worden, Donnerstag, mit AstraZeneca. Bis der Ungustel Jens Montag verkündete, ja, wir gucken erstmal, ob diese Hirnvenenthrombosen da wirklich, ob das so ein Ding ist. Daraufhin wurde ich nicht Donnerstag geimpft und habe mir einen Impftermin umgebucht auf Ende April. Yay! Ich darf das ja durch meine Tätigkeit als Erzieher schon etwas früher machen als der Durchschnittsmensch in Deutschland. Und das war natürlich für mich auch eine Quelle von Stress, dass ich jetzt doch nicht schon mal gut geschützt bin gegen schwere Verläufe, sondern dass ich da warten muss. Aber es scheint so, als könnte ich das umbuchen. Lasst mich euch nicht damit stressen und nerven, was da so an bürokratischem Aufwand alles auf mich zukommt. Genau, wir reden heute über Stress. Oh, ja, Felix. Erstmal tief durchatmen und unterbrechen.
Sag mal was zu Stress. Ich will mal was Kurzes einwerfen. Weißt du, was die Norweger dazu sagen, wenn man sagt tief durchatmen? Das ist nämlich ein ganz, ganz süßer Satz für Deutschsprecher. Und zwar sagen die Norweger ganz gerne dazu: Pust mein Magen. Nein.
Puste meinen Magen.
Pust ist halt atmen, ne? Aber atme mit Magen. Mit dem Bauch. Bauch heißt nämlich auf Norwegisch auch Magen.
Ja, du sollst in den Bauch atmen. Bauch,
also tief durchatmen. Püst mir Magen, Konstantin. Bare püst mir Magen. Ja, Stress. Bei mir ist es halt gerade so eine ganzes Konglomerat von Sachen. Also mein Opa wurde heute zum ersten Mal geimpft. Yay! Happy Impf-Stories. Das hat mich erleichtert, weil der gute Mann ist ja jetzt auch über 80 Jahre alt. Der hat viel erlebt, letzten Jahre vom Zweiten Weltkrieg noch miterlebt, deutsche Wiedervereinigung und der wird mit jedem Jahr, dass er auf dieser Erde noch verweilen darf, immer progressiver. Der hat sein Leben lang irgendwie CDU, CSU gewählt, hat das jetzt bei dieser Wahl nicht vor und ist wahrscheinlich einer von diesen Wahlwanderern, die von der CDU, CSU zu den Grünen überwandern. Der hat als Bedarf da war tatsächlich auch eine Wohnung in seinem Haus, in dem er geboren wurde, auch und in dem er jetzt auch wieder lebt, an einen Flüchtling vermietet und sowas. Also Ehrenopa. Shoutout an meinen Opa, Hans Hermann, guter Mann. Sehr schön. Und das hat mich sehr erleichtert, dass er jetzt zumindest erstmal seine erste Impfung weg hat, weil Das war wirklich was, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Mehr noch irgendwie, ob ich jetzt selber unbedingt Corona kriege. Das will ich auch nicht. Aber ich sag mal so, so ganz gesund ist der gute Hans Hermann auch nicht. Und mit, ich glaube, 85 steckt man das dann auch nicht mehr so ganz einfach weg. Insofern bin ich da schon sehr, sehr erleichtert jetzt. Und sonst ist halt so, ich habe nächste Woche ein Vorstellungsgespräch, da muss ich gucken, ne? Ich habe Dinge, Verpflichtungen, die ich mir wieder auferlegt habe oder die ich habe im Freizeitmäßigen für so Pen and Paper Rollenspielrunden. Wem das nicht sagt, der googelt das, wenn nicht. Dann ist auch nicht schlimm, wo ich mir Geschichten ausdenken muss, wo ich mir Szenarien ausdenken muss, wie die Leute da irgendwie. Ich habe noch so ein paar kreative Seitenprojekte, die hier und da liegen. Und das sind eigentlich alles nicht so Sachen, die sein müssen. Ach so, und ich muss noch eine Bewerbung schreiben, also ein Research Proposal für eine PhD-Stelle in Norwegen. Also es ist alles wild durcheinander. Gleichzeitig ist es aber auch eigentlich auf dem Papier nicht so viel. Aber ich denke, da kommen wir noch zu. Dass auch, wenn es eigentlich gar nicht so viel ist, was passiert, dass sich das trotzdem irgendwie sehr, sehr stressvoll anfühlen kann und man trotzdem nicht zur Ruhe kommt und trotzdem irgendwie nichts macht, aber trotzdem so auf 180 ist, ne?
Genau, wir wissen alle, was gemeint ist, wenn wir von Stress sprechen, und es ist irgendwie so eine unausgesprochene Bedeutung, die uns allen bekannt ist. Trotzdem haben wir nochmal recherchiert und versuchen das mal so ein bisschen nüchtern wissenschaftlich zu definieren. Also als Stress, unter Stress versteht man eine Reaktion auf eine Bedrohung oder auf besondere Anforderungen, die durch
Ach,
Stressoren
guck.
hervorgerufen werden. Stressoren sind einfach äußere Reize, was auch immer sie sein mögen, und rufen besondere psychische und physische Reaktionen hervor, die zur Bewältigung dieser besonderen Anforderungen befähigen. Gleichzeitig bezeichnet Stress aber auch die bei diesen besonderen Anforderungen entstehenden körperlichen und geistigen Belastungen. Also wenn wir von Stress sprechen, sprechen wir sowohl von einer körperlichen psychischen Reaktion als auch von Belastungen, die damit einhergehen, weil das einfach nicht voneinander zu trennen ist. Und ich denke, so wie wir jetzt auch gerade über Stress gesprochen haben, steht eben
Ja.
vor allem dieser Belastungscharakter und weniger der Befähigungscharakter im Vordergrund. Und das ist auch so was, was ich unter Stress verstehe. Also wenn ich sage, ich bin gestresst, meine ich davon nicht, ja, ich fühle mich im Moment besonders motiviert,
Ja.
Herausforderungen zu bewältigen, sondern es ist eher, ich fühle mich kraftloser, ich fühle mich ja, ein bisschen so wie erdrückt, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es geht auch
Ja.
oft mit dem Wort Druck
Ist für
einher.
mich
Stress und Druck laufen Hand in
mal
Hand
so ein
zusammen
Ja, ist für
über
mich
mich
auch immer so ein
drüber.
Gefühl von Unruhe, ohne dass sich das jetzt
Ja, ja,
unbedingt
ja, ja,
körperlich
ja.
Bahnen brechen muss. Es ist nicht so, dass ich dann rumsitze und irgendwie so nervös mit den Augen flattere und alles zuckt an meinem Körper und ich weiß nicht, wohin mit mir und ich habe irgendwie viel Energie oder so, sondern es ist einfach so dieses, man kommt nicht zur Ruhe, man kann sich nicht entspannen und man hat immer das Gefühl, irgendwas vergesse ich gerade und man ist immer auf Zack irgendwie. Das ist so das, wie ich Stress wahrnehmen und wie ich auch behaupten würde, was ich meine, wenn ich sage, ich bin gestresst irgendwie. Ne?
Ja, genau. Bei Stress schüttet der Körper Hormone aus, die bei uns wahrscheinlich dann auch diese körperlichen Reaktionen hervorrufen. Und da ist immer das Stichwort Cortisol, ne? Also das, was uns befähigt, Dinge zu tun. Und da gibt es tatsächlich, wir sprechen ja hier vor allem immer wieder Männer an, da gibt es tatsächlich Unterschiede, wie das in Männer- und Frauenkörpern, generell in Körpern unterschiedlich aktiviert wird. Und da gibt es tatsächlich geschlechtliche Unterschiede bei, die aber wissenschaftlich für mich jetzt nicht eindeutig rauszufiltern waren und da irgendwie auch immer sehr spekulativ oder sehr speziell waren. Dann gibt es viele Studien, die sich damit beschäftigen, ob so diese Stereotypenreaktionen von Männern und Frauen der Wahrheit entsprechen. Also Männer können besser mit Stress umgehen, Männer können ihre Emotionen besser kontrollieren und auch viele Sachen, die gar nicht zielführend sind. Vielleicht können wir ja noch mal so ein bisschen bei uns bleiben und so ein bisschen allgemeiner darüber sprechen. Wie gehst du denn mit Stress um? Mit so richtig stressigen Situationen? Wir können ja mal das trennen in akut über längere Zeit und
so spezifische Situationen, weiß ich nicht, eine Prüfung oder ein Vorstellungsgespräch, wo ja. du so richtig, oder du spielst ja auch Theater, wenn nicht Corona wäre, wie gehst du da mit Stress um?
Also Theaterstress ist sowas ganz Eigenes auch, für mich immer gewesen, weil hier in Göttingen an dem Theater, wo ich gespielt habe, am Top, ist es so, dass alle Beteiligten bei so einer Produktion halt auf und hinter der Bühne beteiligt sind. Das heißt, also, sobald du da irgendwas machst, bist du spätestens beim Zeitraum, der auf die Aufführung hingeht, also die letzten so 2 Wochen, bevor Premiere ist, da ist man eigentlich nur unter Strom, weil du den ganzen Tag in diesem Kacktheater verbringst. Das ist gar nicht böse gemeint, liebe Toppies, wenn ihr mir jetzt irgendwie zuhört. Aber du bist halt jeden Tag, verbringst du Stunden in diesem Theater von mittags bis spät in die Nacht. Also teilweise saß ich da schon bis 4 Uhr morgens. Und es wird, also das ist ganz lustig, weil ich das lange Zeit auch, glaube ich, gar nicht so viel als Stress wahrgenommen habe. Aber es ist halt schon irgendwas, was dich extrem müde macht auch. Also einfach, weil du sitzt da viel und machst viel und hast das Gefühl, du musst fertig werden. Und ich weiß noch, als ich Regie geführt habe, ja. das waren mit die stressigsten Sachen meines Lebens, glaube ich. Weil ich saß da und ich habe den ganzen Tag nur darüber nachgedacht, wie das jetzt alles wird und ob das überhaupt funktioniert und ob ich da nicht komplette Scheiße gebaut habe und irgendwie. Und ich brauchte diesen Release von Premiere, so damit ich wusste, ja, wir haben das jetzt einmal gespielt und das hat funktioniert und keiner ist gestorben und das Publikum hat irgendwie an ein paar Stellen gelacht und am Ende geklatscht. So. Ja. dann war das. Ich habe keine wirkliche Bewältigungsstrategie, was Stress angeht. Das ist vielleicht ein bisschen traurig oder ein bisschen schade oder weiß ich nicht, aber
also es muss ja gar keine Strategie sein, aber erkennst du irgendwie ein Muster, wie du dann bist, wie du dich dann verhältst oder was dir im Kopf herumspukt?
Das definitiv deprimiert leichter. Also ich bin moody, ja. wie man jetzt auf Englisch so schön sagen würde. Ich bin leichter deprimiert. Ich habe generell eher eine negative Auffassung zu allem dem, was so kommt und vor allen Dingen zu den Sachen, die Stress auslösen. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist eine Klausur, da ist eine Theaterpremiere, da ist dies oder jenes, dann, wenn ich mich davon stark gestresst fühle, habe ich immer das Gefühl, ja, das läuft doch schief auch. Gleichzeitig
also es wird
genau, was ja bei mir jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend ist irgendwie. Aber das ist mit Angst verbunden, Versagensangst in dem Fall, ne? Irgendwie nicht das zu sein, was man irgendwie sein sollte oder sein wollte oder sein könnte. Da sind viele Sachen dabei, die ein bisschen schwierig sind, was ich halt oft merke, ich werde auch dünnhäutiger. Und fühle mich leichter angegriffen und ich werde auch aggressiver ist ein schlimmes Wort, deswegen will ich es eigentlich nicht benutzen in dem Kontext, das heißt, ich werde nicht unbedingt aggressiver, aber gereizter, ja gereizter. Genau. So, ja wirklich, also dieses dünnhäutig und gereizt, dieses, es braucht nicht viel passieren und ich bin ja. sauer auf die Gesamtsituation, also das ist so, wenn ich stark gestresst bin, passiert dann auch mal sowas wie keine Ahnung, ich stehe auf und ich will mir einen Kaffee machen und ich komme in die Küche und irgendwer hat die Spüle nicht ausgeräumt und das ist egal, ob ich das war oder irgendwer anders oder hopp oder peng, ich sitze dann da oder stehe dann da und ich murmle dann immer so under my breath irgendwie so Sachen vor mich hin, ne, und dann so
Scheiße,
ja, Kacklust, ja, immer ja. wieder eine Scheiße, einzig in diesem Haushalt. Ja,
der stille Beleidiger.
Ist auch immer so dieses, da merke ich dann auch mal, dass irgendwas schief läuft, wenn ich so Sachen sage, wie ich bin der Einzige in diesem Haushalt, weil das stimmt nie. Aber man denkt das ja dann doch, ne, ja. irgendwie, und dann weiß ich nicht. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass Sachen kaputt gehen. Ich mache nicht absichtlich Sachen kaputt, ne, aber es ist halt so dieses, oh, ja, jetzt war ich hier mal schnell zu Gange, jetzt ist die Tasse runtergefallen, so ist das halt, wenn man nicht aufräumt. Gehen halt Sachen kaputt.
Ja.
Und auch wenn ich da selber für schuld dran bin, dann bin ich halt auch so, ja, ja toll, hast toll gemacht, du Idiot. Nur weil du mal nicht warten konntest, weil du mal nicht die Ruhe hattest. Na! So. Ich habe schon eine Nudelmaschine einmal quer durch meine Küche geschmissen. Weil ich reg mich selten auf. Aber wenn, dann meistens dolle. Aber immer nur, wenn ich alleine bin, weil immer, wenn Leute um mich rum sind, traue ich mich das nicht. Was auch vielleicht ganz gut ist, weil das wäre oft was glaube ich, Leuten auch negativ aufstößt. Aber das war wirklich, da wollte ich mir Nudeln machen und ich dachte so, ja, das geht ja einfach ganz einfach. Ich mache so einen Teig und dann mache ich den in die Nudelmaschine und dann hat er geklebt und dann war das irgendwie scheiße und überall war Mehl und dann war, weiß ich nicht. Und dann habe ich diese Nudelmaschine genommen und ungeachtet dessen, dass ich die irgendwie zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, einmal quer durch die Küche gepfeffert. In dem Moment, in dem sie meine Hand verließ, war ich schon so, ach fuck, das war so richtig, richtig dumm. Gott sei Dank ist der Nudelmaschine nichts passiert. Aber ich weiß nicht, ich habe keine funktionierenden Coping-Mechanisms für Stress. Ich gehe einfach nur kaputt daran. Und bis es irgendwann vorbei ist. Ich halte Stress normalerweise aus.
So. Da, da.
Ja, ich wünschte, es wäre anders, aber so ist es, glaube ich. Wie ist denn bei dir? Wie gehst du denn damit um?
Ja, du, ich kann jetzt auch keine ausgearbeitete Strategie beschreiben. Ich kann aber so Verhaltensweisen festhalten, die ich so habe, wenn ich dauergestresst bin. Also, ich bin ja von Haus aus Musiker gewesen mal. Und ich war einer dieser Menschen, bis zu einem gewissen Alter, bis zu einem gewissen Grad an Prominenz und Fähigkeit, der nie aufgeregt war bei Vorspielen. Nie. Also so bis ganz, ganz bisschen vielleicht. So kurz, bevor es auf die Bühne geht. Aber da kommen wir auch noch später zu. Ich war einfach der Meinung, ich kann das und wenn es schief geht, ist eh egal. Weil irgendwie war ich überzeugt von mir, aber gleichzeitig war es mir nicht wichtig genug, dass jetzt so richtig, also dass das jetzt unbedingt, also das Risiko war irgendwie nicht so hoch. Wenn das schief geht, ja mein Gott, so ich bin 14, ist alles noch in Ordnung. Und je älter ich wurde und je größer die Auftritte waren, desto eher war ich aufgeregt, aber häufig habe ich mich auch einfach gefreut, das jetzt vorspielen zu können, dass es vorbei ist und dass die stressige Zeit des Übens zum Ende kommt, so dieser Premieren-Release, den du beschrieben hattest, das kenne ich sehr gut. Ja, dann habe ich einmal in der Stadthalle Braunschweig gespielt, vor, weiß ich nicht, 2000 Leuten, mit Orchester, Hummelflug, und da war ich dann richtig aufgeregt. Alter Vater. Da war, glaube ich, meine größte Aufregung in meinem Leben. Ich habe es auch verkackt direkt, so, das ging dann nicht, sondern verklemmt. Und ich war direkt super deprimiert in den ersten zwei Takten des Stückes, so verspielt, dass ich einmal, dass ich am liebsten direkt wieder, ich hätte gerne neu geladen in einem Videospiel. Einfach so, nein, stopp, escape, Spiel laden, nochmal versuchen. Ging leider nicht und es war dann auch irgendwie halbwegs anständig zu Ende gebracht, aber es war kein guter Abschluss meiner Vorstellungskarriere in Braunschweig. Egal, da hatte ich den Förderpreis schon gewonnen, nicht so wichtig, aber davor war es immer so, ja mein Gott, das ist halt ein Auftritt und das kann ich irgendwie. Und tatsächlich gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Selbstwert und dem Umgang mit Stress. Also wir sehen schon, damals hatte ich noch einen so positiven Selbstwert, in der Hinsicht zumindest, dass das alles relativ gut handelbar war. Ich habe mich darauf besonnen, was ich kann und was ich an Fähigkeiten besitze und dementsprechend hat mein Körper und mein Geist kein Sonderpotenzial aktivieren müssen mit Anspannung und irgendwie emotionaler Tangierung, was über mein normales Alltagshandeln hinausgegangen wäre. Ich bin also ruhig geblieben. Und heutzutage ist das so, dass ich mich auch irgendwie als besonders verletzlich und vulnerabel wahrnehme, wenn es so um große Stresssituationen geht, weil ich eben von meiner Angststörung weiß, die sich da jetzt gezeigt hat in den letzten Jahren und einfach keinen Bock habe, eine Panikattacke zu kriegen. Also das war meine größte Angst bei Vorspielen, so, oh Gott, ich kriege keine Luft. Oder sehr beliebt ist auch, dass meine Blase sich dann meldet als stressempfindlich, ne? Obwohl ich 20 Mal vorm Auftritt gegangen bin, ganz furchtbar. Sehr, sehr unangenehm. Das ist bei Vorspielen auch eine Zeit lang sehr schlimm für mich gewesen. Und ich versuche das dann einfach gekonnt zu ignorieren und meine Aufmerksamkeit auf was anderes zu legen. Manchmal klappt das, häufig nicht. Und so bei Dauerstress, gerade in so Situationen wie jetzt, wo ich irgendwie eins nach dem anderen noch auf der To-Do-Liste stehen habe und das einfach nicht weniger wird, da erlebe ich mich dann häufig in so Verschiebungssituationen. Also ich mache irgendwas anderes, um dieses Gefühl nicht wahrnehmen zu müssen. Ich sitze vorm Rechner und gucke sinnlose YouTube-Videos und gucke mir dabei an, wie irgendeine Reinigungsfirma so einen riesen fetten Teppich sauber macht, weil das ein befriedigendes Gefühl mir auslöst, dass dieser graue Teppich mit Wasser und Seife voll gesaugt und dann wieder weiß gemacht wird. Ich sitze da so, wow. Und das entspannt mich auf eine Art und Weise temporär und lenkt davon ab, dass es eigentlich größere Baustellen in meinem Leben gibt, die mein, wie das in Therapie genannt wird, dysfunktionaler, toxischer, leistungsfordernder Modus meines Gehirns von mir fordert. Denn das ist ja auch eine Art des Umgangs damit. Also im Endeffekt beruhigt sich, so wurde mir das jetzt beigebracht in Therapie, das Gehirn beruhigt sich selber oder wir beruhigen uns selber kognitiv, dass wir ja doch was tun mit den Sachen, die uns stressen, indem wir uns geistig damit beschäftigen. Also in dem Moment, wo ich da sitze und sage, oh, eigentlich müsstest du noch Dinge tun und oh, jetzt mach doch mal, tu doch mal. In dem Moment tue ich schon Dinge für die Sachen, auch wenn ich effektiv mich nicht intensiv damit auseinandersetze und faktisch mich an den Rechner setze und das für die Uni mache. Aber in dem Moment, wo ich mich gedanklich dafür geißele und auspeitsche, dass ich gerade nichts tue und mich an die Sachen erinnere, die eigentlich zu tun wären oder die mich stressen, kann ich mein Gewissen schon beruhigen, ja, du hast dich ja gedanklich damit auseinandergesetzt. Und das ist so ein eingeübter Mechanismus, den ich bei mir total gut kenne und was so das Prominenteste bei mir ist, was ich so kenne, wenn es darum geht, mit Stress umzugehen.
Abgefahren. Also, ja, ich habe gegähnt, Entschuldigung. Pause. Abgefahren. Es ist auch, ich kenne das, aber da habe ich mich jetzt auch wieder erkannt, gerade so in dieser Ablenkungs- und Dingsgeschichte. Das passiert auch ganz gerne. Aber das Ding ist so, da gibt es so dieses Meme für, ne? So dieses, wie war das? Watches Netflix relaxed. Remembers that I have an assignment due. Watches Netflix anxiously. So, ja. Das ist so, ich kenne das auch so. Und dann sitzt du da und dann weiß ich nicht. Und ich habe das in den letzten Tagen so viel, weil ich bin so, ich stehe auf und ich denke mir, sollst du jetzt arbeiten, bevor du frühstückst? Oder erst frühstücken und dann arbeiten? Oder solltest du versuchen, irgendwie, und wenn du arbeitest, setzt du dir ein Zeitlimit, wenn du aufhörst oder nicht? Oder hörst du auf, wenn du meinst, dass du genug gemacht hast? Aber woher weißt du, dass du genug gemacht hast? War es wirklich genug? Ja.
Also es geht ins
Overthinking. Dann sitze ich da und ich komme nicht von A nach B irgendwie. Und das Ding ist, mir fällt es auch in letzter Zeit zum Beispiel, das ist auch ganz lustig, mir fällt es in letzter Zeit sehr schwierig, mir Zeit für Sachen zu nehmen, auch wenn ich sie gerne machen will. Wo ich das gemerkt habe, ist, wie gesagt, ich muss irgendwie so Pen-and-Paper-Abenteuer vorbereiten, 2 Stück. Alles gut. Weiter, während Kosti am anderen Ende der Leitung stirbt. Am anderen Ende dieser Leitung hört er auf.
Es kommt tatsächlich vom Lachen. Das Lachen fördert bei mir, dass irgendwie das Schleim in den Hals rutscht.
Doof. Ja, und ich sitze da und weiß nicht, was ich tun soll. Es ist zum Beispiel sowas, was ich habe hier Miniaturen stehen, ja, die ich eigentlich anmalen müsste, was so eine ganz komische Formulierung fürs Hobby ist. Aber das habe ich halt neulich auch festgestellt. Manchmal machen mir Dinge, die ich eigentlich gerne mache, trotzdem Stress. Wie merkwürdig ist denn das bitte? Auch so, also so richtige Sachen, die eigentlich nur so für keine Ahnung, ich sitze dann hier und habe hier meine Miniaturen liegen und ich bemale die gerne, weil mich das glücklich macht. Also vor allen Dingen das Endprodukt. So, aber auch das Bemalen an sich. Es ist ja eine schöne Fingerübung, es ist angenehm und so, ne? Und ich kann dabei Musik hören oder Hörbücher oder so. Voll schön. Und dann sehe ich diese Modelle, die irgendwie halb fertig auf dem Schreibtisch stehen und denke mir so, ja, du musst heute auch noch ein bisschen malen. Und dann denke ich mir so, hä?
Ja.
Warum?
Ja.
Genauso, die absurdeste Variante davon habe ich jetzt tatsächlich mit dem Videospiel. Ich habe überlegt, ob ich mir Crusader Kings 3 kaufe. Habe das dann durch so ein Online-Ding gejagt, von wegen, läuft das überhaupt auf meinem Computer, ja oder nein? Das Ding sagte nein. Sagt aber auch bei Spielen, die ich auf meinem Computer installiert habe, die eigentlich laufen, nein. Und dann war ich so, aha, ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Na gut. Dann hat es sich so ergeben, dass genau dieses Wochenende Crusader Kings 3 umsonst zu spielen bei Steam ist. Und ich so, oh cool, das ist ja großartig, dann lade ich es einfach mal runter und probiere es aus, weil dann gebe ich ja kein Geld dafür aus. Und dann ist ja
eh online, ne? Ist ja egal.
Ist ja egal. Meinst du, ich bin dazu gekommen, das bisher einmal zu spielen? Nein. Und meinst du, ich mache mir deswegen Stress, weil ich mir denke, ja, aber Sonntagabend ist die Lizenz weg, ja? Also ich muss jetzt mal Crusader Kings spielen, sonst wird das hier ganz schön schwierig. Ich wollte das ja ausprobieren.
Wo du doch nichts bezahlt hast dafür.
Das ist der größte Nonsens. Aber es passiert mir, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass die Sachen, die eigentlich Spaß machen sollten, dann plötzlich irgendwie Arbeit werden. Ja? Oder auch so Fantasy-Dinge. Ja? Hier Fantasy-Welt. Ich muss an meiner Fantasy-Welt arbeiten. Ich muss gar nichts, muss ich.
Genau, ich habe da eine Romanidee, die muss fertig werden, sonst ist sie weg und sie kommt nie wieder. Ja, ja. Nee, also da sehen wir ja schon, weniger müssen. Ne? Es ist auf jeden Fall von Vorteil, sich bewusst zu machen, was denn jetzt rational betrachtet eine Berechtigung in unserem Kopf hat und auch eine Berechtigung dazu hat, sich als Stressor in unser Leben zu schleichen. Grundsätzlich ist Stress ja etwas, was befähigen soll. Also wenn wir da wieder steinzeitlich rangehen, dann sind wir aufgrund von Stress besser vom Säbelzahntiger weggerannt. In der Form wahrscheinlich nie, aber oder vom Mammut, keine Ahnung. Und nicht jeder Bestandteil unseres Alltags, gerade im 21. Jahrhundert in der ersten Welt, ist aber von mammutmäßiger Wichtigkeit. Ne? Und so ist es. So ist es auch mit so Kleinigkeiten, die du gerade beschrieben hast, in der Freizeit. Grundsätzlich ist es ja so, dass in der Psychologie auch unterschieden wird, in verschiedenen Modellen, zwischen verschiedenen Arten des Stresses. Und in der Musik beispielsweise, um das nochmal zu schildern, hat man auch häufig gehört, habe ich häufig gehört, ein bisschen aufgeregt musst du sein, sonst spielst du nicht gut. Und ich halte das für ganz großen Blödsinn. Ich finde, je entspannter du bist und je größer auch einfach eine Leidenschaft, die nichts mit Stress zu tun hat, ja, in dir ist, desto besser kannst du auch spielen. Und ich weiß auch ganz genau, dass dieser Hummelflug-Flop, den ich da geschildert habe, der kam nur zustande, weil ich da zum ersten Mal in meinem Leben tierisch aufgeregt war und einfach keine Ahnung hatte, wie ich das handeln sollte. Also wir sehen, Stress kann sowohl befähigen, als auch ab einem gewissen Level von Stress hemmen und in der Fähigkeit und in der Performance ganz
die Frage ist krass ja auch
einschränken. Wir haben ja einmal aufgeschrieben, was nach einem Menschen namens Hans Selye für 4 Sorten Stress unterschieden werden. Es gibt den Eustress in diesem Modell, kurz anhaltender Stress, der dann auch wieder vorbei ist. Positiver Stress, auch genannt, zum Beispiel vor der Hochzeit, vor der eigenen Hochzeit. Fand ich ein ganz süßes Beispiel. Oh, Stress. Gleich die Person.
Ich hoffe, ich erinnere mich dran, was ich sagen soll.
Stress. Und danach ist vorbei und du fühlst dich gut. Genau. War ich Jill? Verdammt. Nein. Und da gibt es den Distress oder auch auf Englisch Distress, also der negative Stress, der auch länger anhalten kann, zum Beispiel bei einem Todesfall oder nach Jobverlust, der, den wir uns hoffentlich sparen. Dann gibt es noch 2 Sonderformen, die wir auch noch kurz hier einbauen können, nämlich den Hyperstress und den Hypostress. Der Hyperstress ist beschreibt eine große Stressreaktion oder große Stressreaktionen bei eigentlich geringem Reiz. Also eigentlich das, was du gerade beschrieben hast mit diesen Freizeitstressreaktionen. Ne? Kleine Kleinigkeiten, die sich summieren in unserem Alltag, die eigentlich von geringen Reizen ausgehen, aber große Stressreaktionen bei uns hervorrufen. Und das führt dann auch zu diesem Dauerstresszustand. Ja, dass Stress unseren Alltag in allen Aspekten, in allen Facetten beeinflusst und wir uns dauergestresst fühlen. Und dann gibt es noch Hypostress, was das Gegenteil ist. Es bewirkt trotz reichlich vorhandener Reize bei uns zu wenig Stressreaktion. Also wir fühlen uns einfach von nichts mehr getriggert und sind quasi so ein bisschen taub gegenüber Sachen, die uns eigentlich zu Dingen befähigen sollten oder stressen sollten. Wir spüren nichts. Es gibt zu wenig körperliche Stressreaktion trotz vieler Stressreize. Das dazu. Du wolltest was sagen und dann habe ich
da ein bisschen Ort gefahren, ich hab's vergessen, dieses
Modell zu erläutern.
Du sprachst über, dieses ein bisschen aufgeregt muss man sein und sowas, ne? Ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Und zwar, wenn man sich auf Sachen freut, ne, dann ist man ja auch ein bisschen aufgeregt. Aber das ist ja eine andere Aufregung, würde ich behaupten. Also eine positivere, als wenn man wirklich nur aufgeregt hat, weil das ist also bei mir auch negativ konnotiert mit Ängsten und irgendwie und Gott sei Dank, hoffentlich verkacke ich es nicht. Ich habe 2016, will ich sagen, habe ich in einem Theaterstück mitgespielt, war ein Musical. Und ich war die erste Figur, die auf der Bühne Text hatte, und zwar habe ich gerappt. Ja, also das Theaterstück fing an und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann habe ich angefangen zu rappen. Und das war sehr wichtig. Und es war auch wichtig, nicht unbedingt, was ich gesagt habe, aber das ist irgendwie, wie ich es gesagt habe. Und jedes Mal stand ich halt davor, so 2 Minuten hinter diesem Vorhang, während alle anderen schon auf der Bühne waren. Ich war ganz alleine hinter diesem Kackvorhang und habe die Band gehört, wie die Band spielt und habe gemerkt, ja, jetzt ist gleich mein Einsatz. Und ich war jedes Mal so, was, wenn du deinen Einsatz verpasst? Oh nein, jetzt darfst du aber nicht so viel darüber nachdenken. Deine Gedanken müssen jetzt im Hier und Jetzt bleiben. Bleib hier. Und das war sehr unangenehm. Also es war zumindest die ersten paar Male so. Und später stand ich da und habe so ein bisschen mitgevibed und war so, ja jetzt gehe ich gleich raus und rappe den schlimmsten Scheiß. Weil der Text war wirklich nicht schlecht, aber er war halt dem Stück angemessen drastisch.
Eins, zwei, drei, wir kommen vorbei.
Der Text war, fing an mit den Worten: Was geht ab, ihr kleinen Pisser? Hegemonos ist am Start, nennt mich Maximus Massaker. Ihr habt danach gefragt. Ich reiß euch eure Ärsche auf und fülle sie mit Sperma. Ich reiß euch die Gedärme raus, besorgt euch immer härter. Ja.
Schön.
Guter Mann, der Hegemonos. Das war dann, also sobald sich das in sowas Positives umgewandelt hat, was ich dann auch in der Musik ab und zu mal hatte, ne, dass du dachte, geil, jetzt hier Konzert mit Leuten, das ist schön, ich freue mich drauf, ja, und dann ist auch, dann kannst du auch, über wenn du einen Fehler machst, dann gehst du ja mit den Sachen, gehst ja auch viel, ganz, gar nicht so hart mit dir selber ins Gericht, ne, aber ja, das ist das, verschiedene Typen von Stress, aber ja, Hyperstress, ja, das ist definitiv was ich gerade empfinde. Einfach auch, weil potenziell gesehen habe ich ja eigentlich gerade ein sehr entspanntes Leben. Ich arbeite nicht so viel, weil nicht so viel Arbeit ankommt. Ich bin generell nur 40 Stunden im Monat beschäftigt. Ich habe aber mein Auskommen. Ich kann mir sogar noch leisten, nebenbei einige Hobbys zu finanzieren. Ich habe Freunde, ich habe regelmäßige soziale Interaktionen mit Menschen, seien sie auch nur im Internet. Und ich bin eigentlich, also ne, so rein objektiv betrachtet, gibt es gar nicht so viele Dinge, die mich stressen müssten. Aber die Dinge, die mich nicht stressen müssten, wie zum Beispiel diese sozialen Interaktionen mit Leuten, und seien sie nur im Internet, und all sowas, die stressen mich halt extrem. Und ich habe das Gefühl, ich bin gleichzeitig unglaublich lethargisch. Ich habe da neulich mit meiner Mutter drüber gesprochen, die hat genau das gleiche Problem. Ich bin auf der einen Seite unglaublich lethargisch, weil ich das Gefühl habe, ich komme zu nichts oder ich will auch nichts machen, weil ich will eigentlich, will ich den ganzen Tag nur rumsitzen und nichts tun. Aber gleichzeitig bin ich die ganze Zeit so super innerlich so aufgewühlt und aufgebracht und außer Balance und irgendwie. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil du bist halt beide Dinge, die du nicht sein willst. Du bist hyperaktiv und faul. So, also hyperaktiv jetzt nicht im Sinne von diagnostisch hyperaktiv, also nicht, Krankheitsbild oder sowas, sondern halt wirklich, du bist einfach auf der einen Seite, deine Gedanken stehen nicht still und rasen die ganze Zeit und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du verpasst was und du bist irgendwie ja,
unruhig,
und,
du bist unruhig, lethargisch.
Bist du unglaublich lethargisch und machst irgendwie nicht wirklich was und das ist, ist das anstrengend. Ich sag es dir, wie anstrengend das ist. Halt dich fest.
Ich finde es in solchen Situationen aber wichtig, auch erstmal anzuerkennen, ja, ich bin jetzt aber gestresst. Also selbst wenn wir sagen, es gibt Sachen, die müssten mich nicht stressen, manchmal tun sie es eben doch. Und wenn es dann so ist, dann ist es so. Dann hilft es auch nicht, sich dagegen zu wehren, dass das jetzt eigentlich kein Stressfaktor sein sollte, dass dann, weiß ich nicht, in der Freizeit irgendwelche Sachen anstehen oder soziale Interaktionen mich mehr belasten, als es objektiv sein sollte. Das unterliegt Normen, die müssen auf mich nicht zutreffen. Das unterliegt eigenen Ansprüchen, die toxisch oder überzogen sein können. Und wenn es so ist, dann ist es so. Ich merke es ganz oft im Alltag, auch in solchen, in Anführungszeichen, Eustress-Situationen, dass ich in der Kita rumwerkel und tausend Dinge gleichzeitig tue. Wenn ich dann innehalte, dass ich körperlich angespannt bin. Ich merke es, dass meine Schultern angespannt sind. Und irgendwann habe ich immer in so einem achtsamkeitsgeführten Meditationskram vor Jahren die Anweisung gehört, entspanne den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und da war ich so, was? Und dann habe ich darauf geachtet und gemerkt, ja doch, ich runzel so ein bisschen die Stirn. Gibt Falten, lass das lieber. Ganz minimal, aber es spricht doch dafür, dass ich irgendwie gerade entweder konzentriert oder einfach ja angespannt, gestresst bin. Und das habe ich jetzt ganz oft, dass ich merke, mein Gesicht ist angespannt. Mein Mund, du hast ja auch viele Muskeln im Gesicht. Mein ganzes Gesicht ist irgendwie unter Strom und ist angespannt und ich ziehe gerade irgendwie eine Fresse, die ich gar nicht ziehen müsste. Und mit den Schultern ist es genauso. Ich habe sie leicht angezogen, ja, also quasi immer noch diese Säbelzahntiger-Vermeidungshaltung in Situationen, in denen sie nicht sein müsste. Und deshalb auch dieses Atmen, da machen wir ja auf der einen Seite körperlich was und lenken die Aufmerksamkeit darauf und gleichzeitig lassen wir die Schultern ja auch, wenn wir so richtig tief durchatmen, ja auch sinken und einmal, es gibt so eine Entspannungsreaktion. Ich finde das tatsächlich, also gerade in meiner Tätigkeit in der Kita, wirklich sehr produktiv, das ab und zu mal zu tun, um auch, also gerade diese körperliche Anspannung loszuwerden. Da sehen wir diese Wechselwirkung aus Psyche und physischer Reaktion, dass diese mentalen Sachen auch wirklich körperlich nachvollziehbar und spürbar sind. Das
macht ja auch krank, ne? Also Stress macht ja auch krank.
Genau. Also du hast es ja gerade ein bisschen selber, das Problem. Du hast den Husten, der nicht weggeht. Und ich hatte in meinem Einstellungsjahr 2019 bis Mitte 2020, Anfang 2020, hatte ich das Gefühl, ich bin krank und ich werde nicht gesund. Und immer wieder kleine Erkältungen, damals ohne Corona, alles kein Grund, sich krank zu melden. Ne? Bin immer mit so leichtem Husten zur Arbeit gegangen oder leichtem Schnupfen. Ich habe einfach morgens direkt eine Schmerztablette geschluckt, immer schön
die Bronchien
reingeknallt oder Paracetamol und bin dann da irgendwie so.
Auch? Ach so.
Ja, nee, für Erkältung einfach, für Kopfschmerzen. Ah, ja. Ich hatte dann halt immer die Nebenhöhlen zu. Bei mir wurde eine Sinusitis vermutet, das ist eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Bin damit zu verschiedenen Ärzten auch gegangen, ganz furchtbar. Und letztendlich war es das, wahrscheinlich das einfach das Akklimatisierungsjahr an die vielen Keime in der Kita. Ich war dann ja zum ersten Mal wirklich auch Vollzeittage da. Und ich hatte das Gefühl, ich werde nicht gesund. Und im Nachhinein denke ich relativ überzeugt, dass es auch einfach der Stress war. Ich habe nicht gut geschlafen durch den Stress, den ich mir mental gemacht habe. Wenn du nicht gut schläfst, dann ist dein Immunsystem logischerweise auch nicht vollständig regeneriert und mit schlechtem Immunsystem in der Umgebung wie der Kita bist du den Keimen hoffnungslos ausgeliefert und bist auch häufiger krank. Ganz einfach. Und so sehen wir eine Wechselwirkung an Dingen, die von Stress ausgelöst werden, die das Leben wirklich auch sowohl psychisch als auch körperlich massiv beeinflussen können. Und es ist auf Dauer dann wahrscheinlich schon sinnvoll, sich da eine Strategie für zu überlegen und auch einfach zu respektieren. Ich bin jetzt gestresst, ich bin nicht immun gegen Stress, ich bin auch manchmal anfällig dafür, ich kann das nicht immer komplett wegschieben und es muss Situationen geben, in denen wir uns dann auch aktiv erholen. Ich habe eine Studie dazu gelesen, wie Männer und Frauen unterschiedlich mit Stress umgehen und ohne da jetzt groß darauf einzugehen, wie die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind, ist ja sowieso alles immer sehr dualistisch hier und wenig divers. Es ist wohl so, dass gerade bei Männern bei Stress Hirnareale aktiviert werden, die mit Selbstbezug und Emotionen in Verbindung steht. Liegt die Vermutung nahe, dass Männer Stress persönlicher nehmen oder zumindest, sagen wir so, männlich gelesene Personen so sozialisiert werden, dass Stress etwas ist, was wir uns persönlich nehmen sollen. Und um weiter auf dieser geschlechtsspezifischen Schiene zu bleiben, da Männer auch in beruflichem Kontext statistisch gesehen sich höher darüber definieren, wie groß der berufliche Erfolg ist, steigt auch der Druck und der Stress, diesem beruflichen Druck und dem beruflichen Stress auch gerecht zu werden. Also ich muss damit klarkommen, was dieser Stress mit mir macht. Und das muss ich unter Kontrolle haben. Ja, es gibt ja auch dieses Klischee, Männer sind emotional viel kontrollierter als Frauen. Frauen seien hysterisch und so, halte ich für kompletten Blödsinn. Auch alleine deshalb, weil Männer ja auch diese toxisch-aggressive Seite haben, die oft erwartet und gefordert wird. Aber da sehen wir, das ist wieder so dieses klassische hegemoniale Verhalten und toxisch-maskuline Verhalten auch im Umgang mit Stress gibt. Ja, ich kann das, ich muss das können, ich darf mir keine Hilfe suchen. Und es ist auch erwiesen, dass im Kontext von Depressionen als Auslöser Stress ganz weit oben steht, aber auch da bei Männern dieser Vorsorgemuffel zum Vorschein kommt. Männer gehen seltener zum Arzt, Männer suchen sich seltener Hilfe. Dementsprechend ist die Anzahl von Männern, die in Therapie sind, im Vergleich zu Frauen deutlich geringer. Dafür begehen Männer dreimal so häufig Selbstmord für Frauen. Also ohne eben dann sich Hilfe gesucht zu haben. Da sehen wir, dass da eine gesellschaftliche Problematik vorherrscht, die wiederum, wir fragen uns, was hat das mit Männern, die weinen, zu tun, die wiederum mit diesem toxisch-maskulinen Bild von Männern begründbar ist. Ne? Und in dem Moment, wo wir das vielleicht aufbrechen und uns mal überlegen, ja, okay, auch als Mann darfst du gestresst sein, als Mann darfst du auch mal vor Stress weinen oder dich irgendwie zurückziehen. Ne? Nur so können wir das langfristig ändern. Ich merke auch
mal, wie sehr es mich anstrengt, mir selber Auszeiten von meinem eigenen Stress zu gönnen. Also beispielsweise, es ist halt so, ich schreibe an diesem Research Proposal für eine Stelle, um dem kurz ein bisschen Kontext zu geben, wer sich auf bezahlte PhD-Stellen, also Doktorandenstellen bewirbt, muss in den meisten Fällen ein Projekt vorstellen, das er oder sie dort vorstellen möchte. Welches man dann im Rahmen dieses Doktorgrads-Erwerbs verfolgen will. Und der Gedanke dahinter ist, dass man halt irgendwas vorstellt, was für die Leute wichtig ist, für das Projekt, wo man sich im Zweifel bewirbt und so weiter und so fort. Das ist natürlich erstmal relativ viel Druck, weil man da sitzt und man sich denkt, ja, ich muss ja mal besser sein als alle anderen. Was übrigens auch meistens nicht stimmt, ne? Aber das ist jetzt was ganz anderes. Dann sitzt man da und schreibt und Dings. Und ich habe neulich halt zu einer Freundin gesagt, ich habe gesagt, ey, wenn das alles nicht so viel mit Deadlines und mit Stellen und mit Geld zu tun hätte, ne, dann fände ich das super spannend, was ich hier gerade mache und super interessant. Aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, es ist so existenziell wichtig, stresst mich das alles so enorm. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie schnell, aber auch irgendwie gut. Also gerade in einer Schnell, schnell, gut, gut. Und schnell, vor allen Dingen in der Akademie, ne? Also so im akademischen Umfeld, da gibt es diesen Ausspruch, diesen englischen Publish or Perish. Wo es darum geht, dass wenn du nicht regelmäßig irgendwelche Artikel publizierst, deine Karriere den Bach runtergeht.
Ja. Darf ich das mal wörtlich übersetzen? Das heißt, also wenn ich das, gerade das Perish, das ist so ein schöner Ausdruck, den es im Deutschen so gar nicht so original übersetzbar gibt, aber es wäre im Endeffekt, veröffentliche oder vergehe. Scheide dahin.
Verkümmere.
Ja, genau. Ja. Verkümmere.
Und das ist, also das ist auch, das ist so eine Kultur auch einfach, ne? Also wir haben auch eine Stresskultur, das schließt vielleicht so ein bisschen, genau, schließt so ein bisschen
Hustle Culture.
Daran wieder an diese Geschichten, dass dir Stress auch immer irgendwie als was, auf der einen Seite ist was Positives und dann aber doch irgendwie auch wieder als was Negatives. Sehr schwierig, sehr schwierig. Es ist schick.
Es ist schick, Stress zu haben, ne? Du bist beschäftigt, du tust Dinge, du arbeitest, Arbeit, ne? Der Wert der Arbeit, ganz, ganz hoch. Wenn du viel arbeitest, dann musst du auf jeden Fall ein guter Mensch sein, ne? Arbeitslose sind ja auch das Allerletzte, ne? Ja, ja. Also wenn ich arbeite, du hast ja nichts mehr im Leben. Also da sehen wir auch wieder so ganz viele andere toxische Aspekte von, ja, gesellschaftlicher Wahrnehmung und gesellschaftlicher Priorität. Was mich zum Thema Gesellschaft zu einem sehr gesellschaftskritischen und wertvollen Magazin bringt, was Männer anspricht, die Men's Health. Ich habe die 10 besten Tipps gegen Stress aus dem Jahre 2020. Ist erst ein Jahr alt, dieser Artikel, vor mir liegen und lese jetzt mal 10 beste Tipps gegen Stress vor von Männern für Männern, wobei der Artikel ist von einer Sandra, egal. Tipp 1, nutze jede Möglichkeit zur Bewegung. Nicht nur aus sportlicher Sicht solltest du Treppen dem Fahrstuhl vorziehen. Bewegung regt die Durchblutung des Gehirns an, sodass sich vermehrt Synapsen bilden, wie eine Studie der Sporthochschule Köln zeigt. Tipp, da jede Bewegung Stress abbaut, solltest du deinen Arbeitsplatz so gestalten, dass du nicht jeden Handgriff vom Schreibtischstuhl aus erledigen kannst. Natürlich ist es auch möglich, das ist jetzt nicht mehr vorgelesen, also das war der erste Tipp, natürlich ist es auch möglich, Arbeitsstellen zu haben, wo man sich sehr viel bewegen muss, zum Beispiel mal und trotzdem sehr viel Stress haben kann. Also, wir sehen wieder Sport, Bewegung. Das ist ein Stresslöser auf jeden Fall. Zweiter Tipp, ergreife die Initiative. Ich fasse es einfach immer nur zusammen. Aufgaben nicht vor sich herschieben, sondern bring es schnell hinter dich. So, spricht auch wieder nur die Leute an, die das in dem Moment können. Ist ja auch nicht gesagt. Ne? Also, was ist das für ein merkwürdiger Tipp? Mach es einfach. Ja, ich habe da so eine Sache, vor der habe ich Angst, die stresst mich. Ja, mach einfach. Ja,
aber
so,
sei doch fröhlich, wenn du traurig bist. Wie bei mir mit dem Forschungsgespräch. Ja, dann mach doch früher das Forschungsgespräch. Mach doch jetzt einfach.
Ja, genau.
Ach so,
ja, dann habe ich keine Angst mehr davor, wenn ich es früher mache. Ja, kein Problem. So, dritter Tipp. Delegiere. Denke nicht, dass du alles selbst erledigen müsstest.
Das ist so eine richtig
gute Idee. Ja, Felix, delegiere dein Vorstellungsgespräch
doch mal. Guck mal, wenn denen das nicht auffällt.
So, vierter Tipp. Lachen, okay, lachen, lachen.
Ausrufezeichen. Aber ob das so gedacht ist, dass wir über diesen Artikel lachen?
Ich stelle mir gerade vor, wie du beim Vorstellungsgespräch sitzt und du jetzt sitzt.
Ja. Was ist so ihre größte Stärke?
Oh.
Ja.
Oh, mache Pausen. Fünfter Tipp. Der 17 Sekunden Stress weg.
Bitte was?
Also wenn eine Pause, dann nur 17 Sekunden. Öffne dein Bürofenster. Ich habe kein Büro.
Und
atme dreimal tief durch. So. Dann machst du wieder zu und bist nicht mehr gestresst. Das unterbricht die Stressspirale. Professor Thomas Elbert, Psychologie-Prof, Doppelpunkt, Zeit, die zwischendurch mit scheinbar unwichtigen Aktivitäten wie einer Unterhaltung verbracht wird, ich dachte, er meint atmen, ist nicht etwa vergeudet, sondern häufig wichtig für die Regeneration. Das kann die Effizienz der Arbeit erhöhen. Also auch da geht es wieder darum, regeneriere dich, damit du effizienter arbeiten kannst.
Mein Freund.
Gut, oder? Super. So, sechster Tipp. Monotasking statt Multitasking. Gestresst fühlst du dich, wenn du deine Gedanken immer um das kreisen, was noch alles zu erledigen ist. Ja, aber ich dachte, das soll ich einfach machen. Das steht jetzt ja im Widerspruch zu ergreife die Initiative. Ich dachte, mach einfach. Arbeite alle Aufgaben ab, als wären sie Perlen einer Kette. Ja, ob das immer so umsetzbar ist. So, auch toll, toll, der siebte Tipp. Räum dein Leben auf, Felix. Räum einfach auf. Räum dein Leben auf und setz Prioritäten. Du meinst,
ich müsste mir...
Teile deine Aufgaben ein in essentielle, wichtige und triviale und dann ignoriere die
dritte Kategorie. Ich soll dann einfach Sachen, von denen ich denke, dass sie nicht... Und das ist wahrscheinlich alles das, was nicht mit meinem Arbeitsleben zu tun hat, oder?
Es gibt Aufgaben, ja. Die sind halt einfach nicht wichtig. Dann mach die einfach gar nicht. Also nur weil sie dir wichtig sind, heißt das ja nicht, dass die wirklich wichtig sind, Felix. So, achter Tipp. Bitte umschalten, Ausrufezeichen. Auf
welches Programm?
Tja, so kannst du zum Beispiel beim Verlassen der Arbeitsstelle eine virtuelle Linie überschreiten. Sobald du die passiert hast, ist die Arbeit abgehakt. bis du die Linie das nächste Mal passierst. Ja, es ist auch total einfach, ne? Wenn ich weiß, Kind hat irgendwie in der Familie Stress und Jugendamt eingeschaltet, das lässt mich dann einfach kalt, wenn ich die Kita-Tür hinter mir zufallen lasse.
Hast du eigentlich überhaupt keine virtuelle Linie Distanz zwischen dir und deinem Job, Konzi? Das ist wichtig.
Ja, die ist auch einfach da. Sobald die Ausbildung abgeschlossen ist,
hast du deine Ausbildung sofort gemacht.
Das ist nichts, was sich entwickeln muss. Es braucht doch keinen Umgang, wenn ich diese Linie nicht ziehen kann. Ne? Das braucht keinen Umgang, das ist ja einfach nicht so. Übrigens, danach wird mir ein Artikel empfohlen, warum meditierende Männer die besseren Sportler sind. Ach Leute. So, neuntens, rede über deine Sorgen. Das ist mal der erste Tipp, den ich einfach so unterschreiben kann. Oh, vieles verliert seinen Schrecken, wenn es ausgesprochen wird. Kann ich so unterschreiben. Danke, Men's Health. Der erste Tipp in dieser Liste, den ich gut finde. Rede über deine Sorgen. Auf jeden Fall machen wir gerade, Felix. Finde ich super. So, und dann noch ein Men's Health. Typischer Tipp. Der Mann, der immer kann. Weniger arbeiten, mehr Sex. Also, Felix. Statt Vorstellungsgespräch einfach Sex haben. Arbeitsstress ist vorbei. Eine Untersuchung der Universität Göttingen, ja, Felix, Göttingen, hat gezeigt, dass sich etwa jeder dritte Mann mit einem unbefriedigten Liebesleben in die Arbeit stürzt. So, das lässt zwar den Sexfrust vergessen, nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch und erzeugt eine Menge Stress, der sich wiederum negativ auf die Partnerschaft auswirkt. Durchbreche diesen Teufelskreis, widme dich deiner Beziehung. Also wenn wir diese Tipps mal ins Verhältnis setzen, das ist doch alles widersprüchlich. So, jetzt soll ich weniger arbeiten und mehr Sex haben, aber gleichzeitig soll ich die Dinge einfach tun und delegieren und Initiative ergreifen und mich bewegen und Pause machen und monotasken und mein Leben aufräumen und aber jetzt Sex haben. Darunter Artikelempfehlung, warum du mit Sex in den Tag starten solltest. Ach Leute. Also, so sollten wir es vielleicht nicht tun, aber vielleicht habt ihr ja erstmal ein paar Inspirationen mitgenommen, was ihr bei Stress alles tun könnt. Und ich glaube, den Tipp, den wir daraus mitnehmen können, den ich unterschreiben kann, ist drüber reden, Pausen nehmen, atmen nicht vergessen und akzeptieren, dass der Stress, das steht nirgends drin in diesem Artikel. Akzeptieren, dass es jetzt stressig ist. Anerkennen, dass man gestresst sein darf. Ihr dürft euch gestresst fühlen und auch mal nicht klarkommen. Und vor allem auch Männer, so klassische große, breite Cis-Männer, dürfen auch mal weinen vor Überforderung und Anstrengung. Ja, und also das, was du meintest, so dieser Release, dass ich einen Release für meinen Stress habe, das kann ein Gespräch sein, das kann aber auch in Momenten zum Ausdruck kommen, wo ich einfach mal heule, weil es mir alles zu viel wird. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo mich eine Situation im Orchester, in einer Besprechung, wo wir das hatten, emotional so sehr belastet hat, dass ich eine Panikattacke hatte. Und ich weiß noch genau, wie durch das Weinen nach dieser Panikattacke, ich habe geheult wie sonst was, so für 2 Minuten, da war es raus. Das war der Release. Ich habe es rausgelassen, ich habe es freigelassen. Lasst es los, lasst es gehen, lasst es zu. Aber dafür muss man den Stress auch erstmal zulassen. Und in dem Moment, wo ich einfach nur 17 Sekunden abmesse, bis ich 3-mal durchgeatmet habe durch mein Bürofenster, da ist es vielleicht nicht Release. Ne? Ja. So, ja, das war unser Input zu Stress.
Hast du noch etwas? Ich glaube nicht. Außer sagen, natürlich, wenn wer Sex haben kann und möchte, der sei herzlich dazu eingeladen, das auch regelmäßig zu tun. Das ist tatsächlich etwas. Also ich muss sagen, dass wenn ich, also zu den Zeiten, zu denen ich nochmal ein geregeltes Sexleben hatte, sprach's und klang dabei, als wäre schon irgendwie 80 oder sowas.
Also damals, als ich noch regelmäßig, ne, Knickknack gestöpselt habe.
Das schafft einen Ausgleich auf jeden Fall, aber das ist so ein richtig dummer Tipp, weil es halt komplett, da muss ich nochmal was zu loswerden, weil es komplett so viele Leute auch einfach ignoriert, ne? Gar nicht mal unbedingt nur die Menschen, die Single sind, aber halt auch so Menschen, die, das ist egal. Es ist einfach traurig. Traurig, wie eindimensional Men's Health mit Sachen umgeht, manchmal. Genau, drüber reden, zulassen, andersrum. Reihenfolge sollte sein, zulassen, drüber reden, vielleicht im Gespräch schon etwas Trost finden, Pausen machen.
Und sich ansonsten
Hilfe suchen.
Bei Freunden oder auch bei Dauerstress in Therapie. Drastische Maßnahmen ergreifen und sich überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn manchmal ist das gar nicht so schlimm. Wenn man sich das mal wirklich konkret vor Augen führt und ausspricht. So, was ist das Schlimmste, wenn ich jetzt einfach dieses Semester nicht zu Ende studiert bekomme? Ja, dann mache ich halt noch eins. Ist nicht doof, ist aber auch kein Weltuntergang. Solche Sachen. Ich wollte grundsätzlich noch was. Genau. Und wenn ihr Stress mit Sex kompensiert, hört nicht auf, die Dinge zu verfolgen, wenn sie euch wichtig sind. Also jedes Mal, wenn eine Aufgabe auf euch zukommt, dann einfach stattdessen Sex zu haben. Das ist so ein bisschen wie die How I Met Your Mother-Folge, wo Ted einfach immer mit Robin schläft, wenn sie sich anfangen zu streiten.
Ja, man kann seine Probleme
das löst nicht wegvögeln. Unbedingt. Nee, und achtet bitte auch auf das Einverständnis, ne? Also gerade in der Partnerschaft, so ich, ach Schatz, ich bin so gestresst, bitte Sex sofort. Muss nicht immer klappen. Gut, das war unser Input zu Stress. Vielleicht sollten wir uns mal stressbezogene Reflexionsaufgaben, ich sage immer Reflexionsaufgaben wie so eine Lehrkraft, Selfcare-Aufgaben dazu geben, Felix, und die spontan
saug doch
aus
mal.
Den Fingern saugen.
Saug. Saugste?
Ja.
Ich spür gar nichts.
Ich sauge, aber es passiert recht wenig.
Du hast ja, frei, ne? Die nächste Woche. Ja, du hast die nächste Woche frei.
Ja, ich habe die nächste Woche frei.
Such dir doch mal irgendwie, weißt du was, mach mal ein oder zwei Tage, in denen du prinzipiell nur nach dem Prinzip lebst, in deiner freien Woche, wo habe ich denn gerade Bock drauf? Und zwar nicht, was müsste ich eigentlich noch mal machen, sondern wo habe ich jetzt gerade Bock drauf? Und wenn das ist, du wachst morgens auf und denkst dir so, boah, ich glaube, ich würde gerne Burger frühstücken, dann machst du das halt, solange es irgendwie realistisch möglich ist. Und dann einfach mal gucken, was das deiner Psyche macht, wenn du einfach mal einen Tag so lebst, wie er dir von deinen inneren Gelüsten quasi vorgelebt wird. Und einfach mal alle katholischen Todsünden abarbeiten wahrscheinlich.
Oh, apropos katholisch, ich hab diese Woche beschlossen auszutreten, aber dazu später mehr.
Ich auch, aber ich bin in einer anderen Kirche. Also ich bin in einem anderen Verein.
Ja, genau, wir sind andere Versuche. Ja, ich habe jetzt auch eine Selfcare-Aufgabe. Und zwar, du sollst ja die dritte Kategorie streichen von den Sachen, die dir wichtig sind. Ich finde tatsächlich, du solltest mal aufschreiben, was du gerade so alles tun müsstest oder wo du das Gefühl hast, es tun zu müssen, was dir Stress bereitet.
Das ist
und dann fängst du mit dem Unwichtigsten an.
Machen wir so.
Und guckst mal, was das mit dem macht. Ja. Malst eine
Figur. Hab ich heute schon gemalt. Paar Orks.
Ja. Siehst du, finde ich gut. Fängst du mit dem Unwichtigsten an und arbeitest dich langsam vor, je nachdem, oder guckst mal, was das mit dir macht. Vielleicht bist du dann auch im Flow und denkst, oh, jetzt habe ich auch plötzlich Bock auf diese Bewerbung, die ich schreiben muss. Boah, legst du den Org zur Seite und schreibst was am Computer. Ja, das sind unsere Selfcare-Aufgaben für die nächste Woche. Ja. Ich bin sehr erleichtert, dass wir diese Folge jetzt auch aufgenommen haben und aus unserem kleinen Rut wieder raus sind. Ab jetzt wieder regelmäßig, hoffentlich, aber wenn nicht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ihr wartet eine Woche länger und dafür ist die Qualität dann hochwertiger, so wie bei dieser Folge. Insofern, das war unsere Folge Männer, die weinen zu Stress. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Wir haben euch lieb. Lasst den Stress zu, lasst ihn nicht zu, je nachdem, wie es in eurem Leben gerade zugeht. Es ist okay, Stress zu haben. Wir haben euch auf jeden Fall lieb und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Männer, die weinen. Wünscht euch eine gute Woche. Bis dann und tschüss.